Meditation und Kontemplation. Das Verweilen in seiner Gegenwart nennt man Kontemplation. Es ist die Aufhebung der Zeit, ein Beten ohne Worte, ohne Bilder und Gedanken, in reines bei ihm Sein. Unsere Gedanken vollziehen sich in der Zeit, Worte brauchen Zeit. Und Bilder entspringen der eigenen Vorstellung, ist die Erfahrung des Jenseits davon. Die christliche Mystik spricht von Coincidentia Oppositorum, dem Verbundenheitsgefühl mit Gott, in dem alle Gegensätze, die Dualität dieser Welt zusammenfällt. In der Kontemplation fallen Vergangenheit und Zukunft zusammen. Es ist der Moment des vollkommenen Gegenwärtigseins, da man fühlt, dass es in allen Welten nichts Wichtigeres zu tun gäbe, als einfach hier beim heiligen Namen zu sein. Nama Vina Kichu Nahika Ada aus Arundhaya Kirtan. Eine Mutter führt ihr Kind an der Hand. Alleine kann es noch nicht gehen, es würde hinfallen und sich wehtun. Ganz fest hält sie es darum und es lässt sich gerne festhalten. Aber gerade dadurch hat es nun einen rechten Spielraum. Es springt und hopst, wirft sich zur Seite, drängt sich an die Mutter, schüttelt ihre Hand oder zerrt daran. Es tollt auf seine Weise sein eigenes kleines Leben, aber doch immer von ihr gehalten. Es stützt sich ganz auf die Mutter, ihre Kraft, Hilfe und Liebe, aber es tut in weitem Maße das, was es selbst gerne will, und die Mutter lässt es lächelnd gewähren. Es soll ja seine Kräfte entfalten und nicht etwa wie ein ganz kleines sich immer nur tragen lassen. Das wäre des Lebens zu wenig. Ein anderes Mal geht diese Mutter mit dem Kind durch ein gefährliches Moor, um Freunde zu besuchen. Wieder hat sie es an der Hand. Diesmal geht sie nicht neben ihm, sondern vor ihm. Denn der Weg ist ganz schmal. Das Kind hält sich genau hinter ihr. Es lässt die Hand keinen Augenblick los. Es ist ihm auch nicht danach zu Sinne. Jetzt ist alles Tollen und Springen vorbei. Ganz treulich vollzieht es die Bewegungen der Mutter mit. Die macht ganz kleine Schritte, sich dem Kinde anpassend. Zuweilen wird einer etwas größer und das Kind muss sich etwas mehr bemühen. Immer aber ist es ihr auf den Fersen. Es geht nicht so sehr seinen Weg, als vielmehr ihren. Und gerade so wird es sein Weg. Und zwar der jetzt einzig richtige. So berechtigt und erwünscht damals sein Eigenwille war, und so gerne die Mutter ihm den zugestand und sich darüber freute, jetzt würde sie ein sehr ernstes Gesicht machen, wenn das Kleine nicht sehr genau folgte und in ihre Fußstapfen drehte. Es hat ganz gewiss noch seinen Willen, seinen eigenen, aber nicht mehr einen freispielenden, der gewissermaßen neben dem Willen der Mutter her seine Bahn suchte, sondern sein Wille ist ganz eingegangen in den der Mutter. Sie führt und es lässt sich führen, bis in die kleinsten Bewegungen und Biegungen und das Schrittmaß. Dann und wann gibt es eine gar zu sumpfige und für das Kind nicht zu überschreitende Stelle. auch einmal einen Torfgraben mit einem reichlich schwankenden Steg. Dann nimmt die Mutter es kurzerhand auf den Arm und trägt es. Es schmiegt sich ganz an sie, schaut lieber erst gar nicht hinunter in das düstere braune Wasser, sondern ist ganz nur an ihrem liebenden Gesicht, aus dem die beiden Augen es immer wieder anlächeln und in Bann nehmen. Dann setzt sie es wieder nieder, und es trippelt wie zuvor hinter ihr. Und nie war es so wenig ermüdet und fühlte sich so herrlich aufgehoben in der Treue und Kraft der Mutter. Wenn man will, kann man sagen, im ersten Bild war das Kind aktiv und im zweiten passiv. Dort tat es sehr viel, alle seine Kräfte waren im lebensfrohen Spieler und lebte sich, wenn auch bei der Mutter und ohne den Wunsch etwa, sich von ihr zu trennen. Im zweiten Bild lässt es sich leiten bis in die kleinste Kleinigkeit. Es hat sich in allem der Mutter angepasst, nimmt in allem ihren Willen in sich auf und gleicht den eigenen dem der Mutter an. So ist es in gewissem Passiv nachvollziehend, was von der Mutter zu ihm kommt und es mitnimmt. Und doch ist hier die Aktivität weit größer als dort. Denn das genaue sich einfügen und sich anpassen erfordert eine viel größere Anpassung, Achtsamkeit und Bereitwilligkeit. Anscheinend tut hier die Mutter alles, das Kind tut nichts aus sich. Und doch ist seine ganze Kraft in Aktion, im Mittun. Auge, Hand, Fuß, Wahrnehmen, Wollen und Empfinden, alles ist mit dabei. Das alles ist wie erfüllt und durchdrungen und durchdrängt vom Tun der Mutter. Ihr Wille hat sich dem Seinen so ganz mitgeteilt, dass eine volle Übereinstimmung besteht. Es ist nicht eine Gefährlichkeit des Moorweges und den Sinn des sogenannten Nachfolgens klar zu machen, es würde doch nur einiges davon wirklich begreifen. Aber das ist ja auch gar nicht wichtig. Es kommt schließlich nur darauf an, dass es mittut, dass es jetzt nicht sein eigenes will und dass es so ans Ziel gelangt, ungefährdet und vollkommen beschenkt mit diesem Ziele. Es weiß, die Mutter hat es sehr lieb, also wird das, was sie ihm sagt, schon recht sein, und es vertraut sich der Führung durch die Liebe ohne weiteres an. Das Kind lebt nun für ein Weilchen ganz das Leben der Mutter mit, fast so wie damals, als es noch in ihrem Schoße weilte, jetzt aber in größerer Freiheit und dem Einsatz des eigenen Herzens. Wie kann man denken, dass im passiven, im kontemplativen Gebet nichts geschieht? Dass die Seele dabei träge sei und sie sich ihr Beisammensein mit Gott nur vorstelle. Man kann nicht nur aktiv und tätig sein und sich heil erwirken wollen. Im aktiven, meditativen Gebet kann sie einer inneren Anregung folgen und sich einem bestimmten Gedanken zuwenden, den sie dann reflektiert und aus ihm herausholt, was sie gerade für ihren Sadhana braucht. Immer unter der Gnade, immer von ihr gesegnet und angetrieben und wie unter dem Lächeln Krishnas. Aber eben doch so, dass sie arbeitet, dass sie eindringt, vergleicht. Sie hat einen oft sehr großen Spielraum und nutzt ihn aus. Und soll ihn auch ausnutzen. Sie spürt deutlich ihr eigenes Tun und ist unzufrieden, wenn sie sich darin irgendwie behindert fühlt. Sie will für Gott und zu Gott hin und von ihm angeregt, aber ihr Wollen geht sozusagen neben Gottes Wollen her, kreist um ihn. Bei der Kontemplation liegt es anders. Da wird die Seele auf besondere Weise von ihrem sonstigen und bisherigen geistigen Tun fortgezogen. Sie kann und soll nicht mehr ihre eigenen Schritte machen. Krishna will nun, dass sie sich ihm auf eine viel weitgehendere Weise überlasse als je zuvor. Sie soll ihm folgen bis in die geringsten inneren Regungen und Bewegungen hinein, darf sich nun nicht mehr aussuchen und auswählen. Er allein bestimmt Schritt und Maß und alles. Sie gibt sich auf, wenn auch langsam und unter Erschütterungen. Es war so schön, sich zu tummeln, zu singen und zu preisen, zu jubeln, zu schwärmen und zu entdecken, zu bitten und auch zu bereuen, wie man sich gerade fühlte. Jetzt führt nur noch Gott. Sie aber folgt. Oft versteht sie nicht das Geringste von dem, was er in ihr tut und was er sie tun macht. Aber mehr und mehr verliert das für sie an Bedeutung. Sie kümmert sich nicht mehr um Zwecke und Auswertungen und um das exakte Verstehen. Sie weiß sich geliebt. Auf eine geheimnisvolle Weise weiß sie es. Und niemand kann es ihr ausreden oder in ihr da einen Zweifel setzen. Die Seele weiß, dass er da ist. Sie liebt und leitet. Dass er in allem absolut Recht hat. Und nur er, dass es kein Eigenrecht daneben geben kann und soll. Ihr tiefes, verborgenes Glück besteht gerade darin, dass sie sich so an ihn allein verliert. Denn so will es ja die Liebe. Dies ist ihr wahres Wesen. Verstehen ruht immer noch im Ich als Mitte. Liebe ist ein außer sich Sein, ein schon darüber Sein. Und sie hat das Du als Maß und Ordnung und Wegweisung. Ihrem Ich traut sie nicht mehr so viel. So wunderbar ist es, in seinen Händen geführt zu sein. Aber dies ist nicht leicht. Leicht und doch so fordernd, dass die Betrachtung ein Kinderspiel dagegen war. Denn unter dem Anschein der Passivität ist ja hier die Seele so aktiv wie überhaupt nur denkbar. Weil es keine größere Aktivität des Geistes geben kann, als Gleichheit des Wollens in der Zweiheit des Seins, der Liebe. Stille ist die Voraussetzung für die Liebe. Im Raum der Stille kann man beobachten, wie man die Nabelschnur ins Äußere legt, wie man sich Kompensation aus der Materie erhofft. Das ist die praktische Manifestation des Unglaubens einer Seele zu sein, ewig zu sein, erfüllt zu sein. Jedes Ich hat eine Nabelschnur ins Äußere geschaffen und glaubt, irgendeine Form von Lebenssaft aus dieser Außenwelt zu erhalten und denkt, wenn dieser Saft versiegen würde, würde man sterben. Ganz früh haben wir begonnen, diese Vorstellungswelt aufzubauen. Man muss aber aus der Trance aufwachen, dass man eine Nabelschnur zur äußeren Welt bräuchte, um genährt zu sein. Es braucht die Radikalität, die Nabelschnur zu durchtrennen und die Aufmerksamkeit zurückzunehmen. Man ist eine unvergängliche Seele und es besteht keine Notwendigkeit für den verbissenen Kampf um Lebenssaft im Außen. Die Sinne sind betäubt, über die Nabelschnur nach außen irgendetwas fließen zu lassen, was den vermeintlichen inneren Mangel beheben könnte. Dann legt man sich potenzielle Reservoirs in der Außenwelt zu. Haus, Partner, Kinder, die man anzapfen kann und zu denen man sagt, ich liebe. Aber es ist ein ich brauche. Das Resultat sind Verlustängste, die das offensichtlich zu geschehen Habende aufzuhalten und das Unvermeidbare zu vermeiden suchen. Es braucht den Mut, die Nabelschnur wirklich zu durchtrennen, im Vertrauen, danach noch immer ernährt zu werden. Anfänglich ist es einfacher, kontemplatives Gebet negativ zu definieren, also als das, was es nicht ist. Im kontemplativen Verweilen geht es nicht mehr darum, sich von der Oberfläche abzulenken zu lassen, auch nicht von parapsychologischen Phänomenen, die anfänglich sehr spektakulär ins Leben dringen. Danach taucht man ein in die Ruhe des Verweilens vor der Türe Gottes, bei seinem heiligen Namen.